Er schafft es tatsächlich, tagesaktuelle Politik oder tagesaktuelle Marketingthemen zu verknüpfen, sodass man mal Bock hat, eine Viertelstunde oder 20 Minuten zuzuhören. Und so einen Mann, dachte ich mir, den muss man einfach einladen.
Ja, wir sind einfach die Plattform in Dresden für gute Geister, möchte ich sagen, die sich im Thema Marketing einfach auskennen und Themen nach vorne bringen.
Und da gibt es ja auch immer wieder diese Frage nach dem Unternehmenszweck, nach dem Sinn. Wie ist das bei Little John Bikes? Habt ihr das für euch ganz klar definiert?
Das ist Ping und Pong oder Ebbe und Flut. Das auf jeden Fall zusammen, und wer nichts reingibt, der kriegt auch nichts zurück.
Ist euch so etwas in der Vergangenheit schon mal passiert, als Führungskraft ja wirklich in eine Krise geraten zu sein? Und welchen Tipp hättet ihr, da wieder rauszukommen?
Querfeldein, Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad.
So, dann herzlich willkommen zu Querfeldein, unser Fahrradpodcast von und mit Little John Bikes, und heute zwei wirklich sehr guten alten Bekannten, fast könnte man sagen zwei alten Freunden. Also Robert, gut, das ist ja Dr. Robert Peschke als CEO von Little John Bikes. Ja, wir sind schon häufiger zusammen hier im Podcast-Studio. Also Robert, hallo. Aber er ist ein bisschen unhöflich, weil eigentlich stellen wir den Gast immer zuerst vor. Das ist Frank Kebekus. Hallo Frank, ich freue mich riesig, dass wir uns mal wiedersehen.
Das geht mir ganz genauso. Hallo André.
Er ist der Präsident des Marketing Club Dresden, langjähriger Geschäftsführer, lange in sehr verantwortlicher Position tätig, hat viele, viele hundert Mitarbeiter geführt. Und das führt mich jetzt auch schon zum Einstieg, nämlich in das Thema von heute: Fit in Führung. Ja, das ist die Überschrift. Und Frank, jetzt vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich ganz kurz selbst mal vorstellen. Wie bist du in die Geschäftsführerposition gekommen damals? Wie wird man Präsident vom Marketingclub? Erzähl mal ganz kurz, sag mal drei Sätze über dich.
Ja, vielen Dank für die drei Sätze. Danke André für die Einladung. Auch Robert, schön, dass wir uns hier wiedersehen. Also meine Führung, die begann eigentlich irgendwo im Bundesgebiet und hat mich in fast alle Bundesländer geführt, nur nicht ins Saarland aus irgendeinem Grund. Aber vor 22 Jahren kam ich dann voller Überzeugung und sehr gerne nach Dresden und habe dann gemeinsam mit einem wunderbaren Team eine große Aufgabe übernommen, und diese war so erfolgreich, dass wir heute die doppelte Anzahl der Mitarbeitenden haben als vor 22 Jahren.
Das Unternehmen, können wir ruhig sagen, wie das heißt, das war die Barmer.
Ja.
Ja, das heißt also die Krankenkasse Barmer, und du warst dort lange Zeit als Geschäftsführer und Hauptgeschäftsführer tätig.
Richtig, richtig. Mein Verantwortungsbereich war dann bis zum 30. April des Jahres Ostsachsen, und insofern habe ich viel Begegnung mit Menschen, viel Begegnung mit Mitarbeitenden, aber natürlich auch eine Aufgabenstellung mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, unglaublich viel mit Firmen draußen gesprochen, die sich alle immer mehr zum Glück um das Thema Gesundheit der Belegschaft kümmern.
Da sind wir dann auch gleich beim Thema Bewegung und Fahrradfahren. Aber vorher vielleicht nochmal nachgefragt, der Step von dieser Position zum Präsidenten des Marketingclubs, das war dann eher ehrenamtlich, oder wie ist das?
Das ist ehrenamtlich, nicht eher ehrenamtlich, sondern es ist ehrenamtlich immer noch, und das ist auch gut so. Wir sind da ein wunderbares Team im Vorstand, entwickeln uns, bringen Dresden nach vorne, bringen die guten Ideen ins Schaufenster, damit einfach die guten Nachrichten aus Dresden noch mehr Reichweite erhalten. Und der Inhalt war ganz naheliegend. Ich hatte als Barmer Hauptgeschäftsführer sehr viele Themen, insbesondere auch die Marktbetreuung, die Koordination der Kundenbetreuung, der Geschäftsstellen. Und da lag mir Marketing natürlich ganz am Wegesrand, sehr am Herzen. Und so wurde dann aus der Leidenschaft zum Marketing nachher das Ehrenamt. Und ich bin erneut einstimmig gewählt worden in diesem Jahr von unserer Mitgliederversammlung. Insofern scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Auf jeden Fall habe ich von unserem Beirat und von anderen Beteiligten bisher viele positive Rückmeldungen bekommen.
Gratulation auch von mir oder von uns, Robert Peschke.
Dankeschön.
Wie haben sich eure Wege gekreuzt? Woher kennt ihr euch?
Ja, ich hatte das große Glück, vor 3 Jahren gefragt zu werden, ob ich nicht in der Jury mit teilnehmen möchte für die Verleihung des Marketingpreises in Dresden. Ich war mir da gar nicht so richtig sicher, so als bunter Vogel, ob ich da der Richtige bin. Ich hatte mich damals dort mit dem, sag mal, Juryvorsitzenden, mit dem Tobi geeinigt. Ich gucke mir das mal an. Ob das überhaupt was für mich ist. Der André und ich, wir kennen uns jetzt so gut, dass er auch, glaube ich, einschätzen kann, dass ich jetzt nicht alles mache, und zwar nicht, weil ich besonders bin, sondern eher, weil ich für mich klar unterscheiden kann, was habe ich jetzt Lust und was nicht. Daneben hatte ich parallel vor 3 Jahren so einen kleinen Wutanfall, weil doch der ein oder andere Geschäftspartner in unserer Branche deutlich größer ist als Little John Bikes, und habe gesagt, so, du machst jetzt genau das, was du 20 Jahre nicht gemacht hast. Du versuchst, auf Sorbisch würde man sagen, Brand Ambassador. Du versuchst, dir eine Reputation aufzubauen in der Branche als Brand Ambassador für Little John Bikes und, ich sag mal, auch als Speaker oder als Opinion Leader, wie man auf Sorbisch sagen würde, diese Branche jetzt zu bearbeiten, weil es gab niemand. So, deswegen hat es gepasst zu sagen, okay, du gehst in so eine Jury. Dann begannen noch meine LinkedIn-Tätigkeiten, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt diese Nische zu besetzen, sehr stark aus dem Fokus heraus unsere Brand Little John Bikes weiterzuentwickeln, gar nicht aufgrund eines persönlichen Fetisch, weil ich eigentlich eher öffentliche Auftritte meide. Aber wenn es darum geht, diese Firma Little John Bikes weiterzuentwickeln, die immerhin die bekannteste Fahrradbrand ist in Ostdeutschland und auch insgesamt in Deutschland. Warum? Weil es keine bekannten Fahrradbrands gibt. Wir sind sozusagen eine der ganz wenigen, die überhaupt ein bisschen markiert sind. So hat sich das ergeben. Und dem Frank wird das aufgefallen sein, seitdem ich persönlich die Entscheidung getroffen habe, mich zu verändern, sehen wir uns quasi auf fast jeder Veranstaltung, von Löffelparade bis hin Marketingclub oder sonstige Diskussionsrunden. Dadurch, dass ich jetzt deutschlandweit unterwegs bin, also ich bin dann wieder auf der Seamless in München oder Speaker auf der Eurobike, also weil ich deutschlandweit unterwegs bin, sehen wir uns hier sehr stark sozusagen im sächsischen Raum. Kann ich nicht jede Veranstaltung in Sachsen machen, aber ich habe mir vorgenommen, vor 3 Jahren das irgendwie konsequent zu machen. Mhm. Das Thema ist mir gelungen und man muss auch wirklich sagen, es gibt noch einen zweiten Ansatzpunkt. Warum ist der Frank hier? Weil er für mich, ich will jetzt nicht das Wort Vorbild bemühen, aber
mach ruhig,
ich habe jetzt,
mach ruhig.
Ja, väterliches Vorbild, dafür bist du zu jung, brüderliches Vorbild. Weil ich hatte jetzt das große Vergnügen, mehrere Moderationen vom Frank zu sehen und darüber hinaus vielleicht auch den einen oder anderen kurzen Vortrag. Und er schafft es tatsächlich in einer Art und Weise, tagesaktuelle Politik oder tagesaktuelle Marketingthemen zu verknüpfen, so dass man mal Bock hat, eine Viertelstunde oder 20 Minuten zuzuhören. Und so ein Mann, dachte ich mir, den muss man einfach einladen in den Marketingclub, weil ich dort selber auch sehr picky bin. Es gibt halt auch Veranstaltungen tatsächlich, wo ich nach 5 oder 10 Minuten gehe, weil ich habe eben auch nur 24 Stunden am Tag und die nutze ich normalerweise für Dinge, die mich persönlich weiterentwickeln. Ja. Und das, was ich jetzt bis jetzt mit dem Frank gemeinsam erlebt hat, also A, bin ich immer geblieben und B, hat es mich persönlich weiterentwickelt und deswegen sind wir jetzt hier.
Ja, das ist tatsächlich so. Also der Frank ist ein großartiger Rhetoriker. Wir haben ja auch in der Vergangenheit viel miteinander gearbeitet und eigentlich ist es ja mein Beruf, Ansager. Ja, also, aber immer wenn ich beim Frank war, egal ob beim Marketingclub oder mit irgendwelchen sportlichen Aktionen, die wir ja auch gemeinsam gemacht haben, habe ich mir immer die Frage nach meiner Daseinsberechtigung gestellt. Mhm. Ja, weil hab ich immer gesagt, der Frank kann das viel besser als du. Ja, warum holt er dich hierher? Aber Frank, eine konkrete Frage. Jetzt also ganz viele Vorschusslorbeeren. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, dass du das unter Beweis stellst in diesem Podcast. Wir haben gerade gehört, Marketingpreis, das ist das eine, was dieser Marketingclub Dresden macht, aber das ist sicherlich nicht darauf beschränkt. Vielleicht nochmal ganz kurz, um alle mal ins Bild zu holen, so, was macht dieser Marketingclub eigentlich sonst noch, außer zu sagen, ihr seid in diesem Jahr die Besten?
Ja, wir sind einfach die Plattform in Dresden für gute Geister, möchte ich sagen, die sich im Thema Marketing einfach auskennen und Themen nach vorne bringen. Wir sammeln kreative Köpfe, wir sammeln neugierige Menschen und um tagesaktuell zu sein in diesen Zeiten in Dresden, entsteht unglaublich viel. Es wird viel neu angesiedelt, es entstehen Chancen, viele neue Arbeitsplätze entstehen hier in der Region und Silicon Saxony hat einfach einen weltweiten Ruf. Also insofern, Marketing ist für alle eine gute Marke, eine gute Argumentation, sich selber auch besser darzustellen. Also die Regale sind voll und gutes Marketing schafft Differenzierung. Das ist egal, ob das für Menschen ist, für Institutionen, für Automobile oder für Chips. Alles muss in irgendeiner Weise differenziert wahrgenommen werden. Und das, was ich gerade so nett fand, danke für die Vorschussblumen. Aber was Robert sagt, wir haben uns halt getroffen, weil wir auch wahrscheinlich sehr ähnlich sind in der Idee, was bedeutet Glaubwürdigkeit und was bedeutet tatsächlich auch eine Form von Authentizität. Und da ist er für mich immer pur, immer klar in seinen Botschaften, das versuche ich auch. Und wenn ich mich so brüderlich im Alter angesprochen fühlte gerade, dann ist das wahrscheinlich auch eine Mischung von euch beiden. Lieber André, ich kann mich gut erinnern, wir hatten vor Jahren mal sportliche Herausforderungen, da ging es um die Manager-Challenge, um den Manager-10-Kampf, alles hier Formate in Dresden. Und an der Ecke geht es darum, dass das Vorbild aus der Rhetorik, das Vorbild aus der Kommunikation auch vorbildlich wird in der Führungsarbeit. Weil das ist meine Erkenntnis schon und auch das kann man im Marketingclub lernen. Es ist eine ehrenamtliche Organisation, die hat andere Prinzipien, die braucht andere Spielregeln. Aber tatsächlich, damit etwas richtig gut wird und wir schauen zurück auf einen fantastischen Preisverleihungsabend jetzt vor wenigen Tagen und das war einfach eine so gelungene Gesamtaktion von allen Beteiligten, da haben alle Hände zueinander gegriffen und wir haben gemeinsam etwas orchestriert, so würde ich es auch in der Idee der Führung sagen, wir haben etwas orchestriert, dass alle, die das erlebt haben, gerne an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt waren, mit dem Gefühl, hier bin ich jetzt genau richtig.
Und vielleicht, bevor wir dann weggehen vom Thema Marketingpreis, aber noch ein Gedanke dazu, Robert, ihr habt den ja auch als Little John Bikes schon mal gewonnen, meine ich, mit oder zweiter oder dritter Platz. Bring mich mal auf den aktuellen Stand.
Das haben wir nicht geschafft, aber es wurde ein Sonderpreis im letzten Jahr kreiert.
Ja.
Ich vermute,
ja,
dass auch der Frank da seine Finger mit im Spiel hatte, weil wir dort unser Kinderfahrradprojekt vorgestellt haben.
Genau.
Die Pedalinos Kids Bike Academy und ja, wie gesagt, wir haben nicht den Marketingpreis gewonnen, aber ein Sonderpreis wurde gewonnen für unser soziales Engagement in der Richtung. Also von daher nochmal auch mal vielen Dank, Frank, in deine Richtung. Das haben wir geschafft. Mhm. Insgesamt ist es so, dass das muss man sagen, dort in der Jury, in der ich sitze, ich das große Privileg habe, einfach viele Dinge, die Frank jetzt sozusagen angeschnitten hat aus dem Silicon Saxony, viele Dinge kennenzulernen, weil die da vorgestellt werden und weil man dort einen ganz anderen Blick kriegt, nochmal selbst als Dresdner, wo man meint, man kennt schon Hinz und Kunz, was hier Tolles entwickelt wird, was hier geforscht wird, welche kreativen Ideen kommen, also vom TikTok-Professor sozusagen bis zur veganen Metzgerei. Und deswegen bin ich da hoch dankbar, dass ich da teilnehmen darf.
Ja. Erlaubt mir die Ergänzung. Also ich fand euer Engagement, und das ist ja in diesem Jahr unlängst auch wieder geschehen, diese Akademie für Kinder, nicht nur ein Fahrrad zu benutzen, sondern sich dann auch sicher dort zu verhalten und gut zu fühlen. Ich finde das unglaublich stark, ist im Übrigen auch eine sehr kluge Investition. Je früher man mit präventivem Verhalten beginnt, desto günstiger ist der Aufwand und je nachhaltiger ist der Erfolg. Deswegen nochmal Kompliment auch auf diesem Kanal. Das war einfach beeindruckend, was ihr dort gemacht habt. Und was wir machen, wir verleihen dann sicherlich Preise, aber wir sind auch ein wenig Rückenwind für Initiativen, für Ideen, die einfach auch es verdienen, gewürdigt zu werden, die vielleicht aus eigenen Möglichkeiten nicht die große Reichweite haben. Und die Themen hatte Robert gerade schon erwähnt. Wir schaffen es, eine Bühne zu kreieren für Themen, die dann ein Stück weit zum Flurfunk werden. Und insofern danke für deine Rückmeldung zu diesem Sonderpreis letztes Jahr. Wir werden das immer wieder so konstruieren, dass es jedes Jahr ein neues Erlebnis gibt im Marketing Club.
Mhm. Und Pedalino hat ja auch viel mit Bewegung zu tun. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Fit in Führung. Und Frank, ihr habt ja in der Vergangenheit wirklich unfassbar viel bewegt. Nicht nur in Dresden, aber es könnte als Blaupause gelten. Wir werden ja jetzt mit unserem Podcast auch deutschlandweit gehört. Vielleicht mal zwei, drei Beispiele. Du hast den Manager-Zehnkampf schon angeführt, aber es gab ja noch ganz viele Sachen mehr, die ihr gemacht habt als Barmer, Bewegungsmessen etc. Zähl noch mal ganz kurz auf, was da zum Beispiel noch passiert ist.
Ja, eine ganz lange Geschichte ist Deutschland bewegt sich. Da waren wir auf einer Roadshow unterwegs, haben alle Marktplätze bespielt, haben Wetten gemacht, wo am meisten getanzt wird. Wir haben das riesig in Erinnerung, was in Riesa geschehen ist. Es war da einfach spektakulär mit der Stadtwette, mit Michael Hall seinerzeit als Tanzweltmeister vor Ort. Und ich kann mich super erinnern, wir hatten hier einen Ultramarathon, glaube ich, so nennt man es, im Spinning. Bin nicht ganz treffsicher vom Begriff, aber wir haben Spinning gemacht mit AC/DC und das irgendwie zwei Tage rund um die Uhr auf dem Altmarkt in Dresden. Also wir haben uns immer vorgenommen, Menschen zu bewegen und dann auch eine Bewegung, eine Eigendynamik zu erzeugen. Und die ist natürlich für jeden einzelnen Menschen gut. Und besonders relevant erschien uns immer die Wechselwirkung, auch mit Verantwortlichen in Unternehmen zusammenzuarbeiten, die dann Verantwortung tragen für sich selbst, klar, aber auch für die Belegschaft, weil da haben sich die Erwartungen an Führungskräfte doch erheblich geändert. Die Zettis stehen vor der Tür, die haben andere Erwartungen, als früher die Menschen zum Arbeiten brauchten. Und deswegen ist da viel Dynamik, viel Bewegung. Und ich glaube, Gesundheit am Arbeitsplatz wird eine immer wichtigere Rolle bekommen.
Und der Frank hat schon gesagt, Robert, ja, Authentizität ist ja ganz wichtig, auch gerade du als CEO. Du gehst da auch ein Stück weit voran. Also zumindest sehe ich euch regelmäßig, also nicht nur auf dem Fahrrad, haben wir auch viele schöne Sachen schon zusammen gemacht, aber zum Beispiel Thema Firmenlauf. Ja, ich sehe dich selten laufen, aber das ist die Gelegenheit, wo du wirklich auch dabei bist und wo du auch Mitarbeiter auf die Straße bringst. Das heißt also, ein ganz wichtiger Punkt, den der Frank ja gerade angesprochen hat, dass eben gute Führung auch bedeutet, das Team in Bewegung zu halten, im wörtlichen Sinne auch, ja?
Ja, ich versuche ja immer den Spagat, ich sag mal, aus einem ultra-konservativ kommenden Führungsstil, den ich erleben durfte, und da bin ich auch dankbar dafür, kommen wir vielleicht später noch drauf, den Spagat zu finden zur Führung Gen Z. Das ist ein Spagat, der mir persönlich gefällt und in meinem Rollenverständnis gehört immer noch dazu, dass der alte graue Mann, das bin dann ich in dem Fall, alles mitmachen muss und wenn es geht, noch in der Führungsspitze. Es gibt bestimmte Sportarten, wie jetzt zum Beispiel den Ausdauerlauf, da geht es bei mir nur noch um Teilnahme, das ist sicherlich so. Aber bei anderen Sachen bin ich schon immer noch mit dabei. Das ist für mich also ein totales Selbstverständnis. Und wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, also die Dinge mitzumachen, vormachen gelingt mir nicht immer, aber die Dinge mitzumachen, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, da bin ich eigentlich in der falschen Rolle. Das bedeutet nicht, dass man als Führungskraft jedes Detail inhaltlich machen muss, was seine Mitarbeitenden machen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn wir sagen, wir gehen auf ein Event oder wenn wir sagen, wir machen ja, sagen wir, von Golfspielen bis Fahrradfahren, wir machen dort eine Aktivität miteinander, dann habe ich zum Glück eine Kollegin in der Melanie Naumann, unsere CFO und mich, die sagen, wir machen das mit. Melanie ist sicherlich sehr viel stärker in der Ausdauer geeignet als ich. Ich dafür vielleicht ein bisschen mehr beim Fahrradfahren. Und so entsteht für mich ein Spirit. Und so versuchen wir auch die Unternehmung zu führen. Und jetzt war ich im sportlichen Bereich. Wenn wir auf eine Abverkaufsmesse gehen, stehe ich immer noch an erster Front auch als Verkäufer, weil mir der Kundenkontakt wichtig ist. Und solange ich meine eigenen Mitarbeitenden vormachen kann, weil wir führen uns Strichlisten und das muss man leider sagen, das schaffe ich immer noch dann an drei Tagen irgendwie die meisten Striche zu haben. Solange die Leute sehen, der kann das noch, der macht das mit. Es ist nicht meine Hauptaufgabe, Verkäufer zu sein, aber wenn es drauf ankommt, dann kann er das noch. Ich glaube, da entsteht ein besonderer Spirit und so schaue ich auf Führung für mich persönlich. Es wird aber auch jedes Jahr wirklich schwerer, sich zu quälen und gerade im Frühjahr die Messesaison, wenn dann 3-4 Wochenenden ich dann 3 Tage auf den Füßen bin und dort 12 Stunden auf der Messe präsent bin und danach noch irgendwie 2-3 Stunden in der Nachbereitung der Messe, das ist schon sehr anstrengend, aber noch geht's.
Aber ich glaube, Frank, du warst da auch bei deiner Belegschaft, bei deinen Mitarbeitern wirklich der große Motivator. Und da kommt ja dann sicherlich auch was zurück. Ja? Du hast dich selbst bewegt und du hast gesagt, Mensch, Leute, wir bewegen Dresden, wir bewegen Deutschland. Jetzt bewegen wir uns als Unternehmen, als Barmer natürlich auch. Und ich glaube, du hast auch gemerkt, dass da wirklich so eine Gegenseitigkeit dann auch aufgebaut wurde. Ja,
ja, das ist Ping und Pong oder Ebbe und Flut. Das hängt auf jeden Fall zusammen. Und wer nichts reingibt, der kriegt auch nichts zurück. Und deswegen, wenn du von der Motivation sprichst, das hat was mit Bewegung zu tun im Kern des Wortes. Und das scheint eine meiner Eigenarten zu sein, mit Bewegung, mit einer hohen Dynamik auch Menschen anzusprechen, um zu sagen, so, wo sind wir heute und vor allen Dingen, wo wollen wir hin? Und in der Rednerei, du hast es vorhin erwähnt, da gibt es so einen schönen Satz from pain to gain, also diesen Schmerzpunkt zu entdecken, so wenn es weitergeht, wird es nicht besser, sondern wir müssen was verändern. Das ist für mich eine große Überzeugung. Und je älter ich werde, ihr habt ja gerade von dem Silberrücken hier im Raum schon gehört und der Robert, der scheint die Rolle übernommen zu haben. Also ich bin seit einiger Zeit offiziell in meiner zweiten Lebenshälfte und habe ja auch meine Gesundheit und auch nur eine wie jeder andere Mensch. Und die funktioniert auch so wie bei jedem anderen. Ich war ein paar Mal in New York, aber noch nie zum Marathon, lieber André. Ich weiß, dass ich da auch gefordert bin, noch mehr für meine eigene Gesundheit zu tun, als mich um die Gesundheit anderer zu kümmern. Insofern habe ich da einige Erfahrungskurven jetzt auch in der letzten Zeit erleben können. Aber die Botschaft lautet, gesunde Führung ist ansteckend und das Vorbild, was Robert gerade sagte, wenn er die 3 Tage liefert, dann ist das so glaubwürdig und so mitreißend für Kolleginnen und Kollegen. Das ist viel besser als jedes Intranet und jeder Flyer irgendwie die Unternehmenssinnkarte transportieren könnte. Also die Glaubwürdigkeit, da ist das Wort wieder von vorhin, die überzeugt unbedingt. Und Messe ist ein sehr anstrengendes Geschäft. Und ich habe das hier mit der Messe in Dresden einige Jahre erlebt. Wer das so hinter sich bringt, 3 Tage aktiv, also nicht da sein, sondern mitmachen, gestalten, zu reagieren, zu schauen, wie der Tag läuft und das Wochenende läuft, verantwortlich auch zu sein für die wirtschaftliche Betrachtung einer solchen Aktion, der weiß nach den 3 Tagen genau, was er getan hat.
Und eine immer größere Rolle spielt ja sicher auch Bewegungshardware. Welche Rolle hat das zum Beispiel bei euch bei der Barmer gespielt? Jetzt, wir sind ja im Fahrradpodcast, Stichwort Jobrad zum
Beispiel. Das haben wir alles im Katalog. Ich möchte einfach behaupten, alles, was man machen kann, das machen wir. Und deswegen finde ich die Initiative auch gut und den breiten Markt, den es dort gibt. Jetzt ist Robert mit seiner Company sicherlich breit aufgestellt, auch deutschlandweit. Ich weiß nur, dass jedes Unternehmen seinen Weg suchen sollte. Am besten geht man über die Verantwortlichen in der Struktur. Man sucht die Arbeitskreise für das Thema Gesundheit, redet vielleicht mit der Personalvertretung und schafft dann einen Weg, dass es einfach und schnell funktioniert. Ich selbst, um das auch direkt auszuführen, ich selbst bin großer Fahrradfan, habe ein Fahrrad seit, ich glaube, 27 Jahren, das fährt und fährt und irgendwie besser immer noch als ich heute. Und das wird den Robert nicht freuen in seiner Idee. Und dann gibt es noch was nur in die Richtung geht. Ich bin begeisterter Fahrradfahrer auf einem Spinning-Bike und das habe ich zu Hause stehen. Das ist unabhängig von allem. Das hat einen Ort, das hat ein Dach und da kann ich machen, was ich will und wann ich will. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das im Sortiment habt, aber ganz unabhängig davon, bei mir funktioniert alles noch per Bio und noch nicht anders. Aber ich finde diese Perspektive der Verlängerung, dass Fahrradfahren sicherlich eine Bewegungsart ist, die das im Leben keine Altersgrenzen kennt. Das ist einfach eine großartige Geschichte. Und die neuen E-Bikes, die bringen dann sicherlich auch mehr Mobilität, größere Reichweiten mit sich. Also eine kluge Entwicklung. Und ich habe den Eindruck, dass das hier auch in der Region klug übersetzt wird.
Also ein Spinningrad, bekommt man das bei euch, Robert? Oder so? Fahrradrolle zumindest, ne? Das kann man schon kaufen.
Ist jetzt nicht unser Schwerpunktthema, muss man sagen. Okay. Aber das ist auch, also da bin ich völlig unemotional. Das spielt ja keine Rolle. Eine Rolle spielt, dass Menschen sich bewegen und einen aktiven Lifestyle haben. Warum? Weil je gesünder, ich sag mal, die Volksgemeinschaft ist, wenn wir diesen Begriff nehmen hier in der Runde, desto weniger werden unsere Systeme belastet. Und da ich im Moment aktiver Einzahler bin in unsere Sozialsysteme, freue ich mich über jede Maßnahme, die gegen Adipositas wirkt, die gegen sonstige Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirkt. Und da gehört das Spinningrad genauso dazu wie gestern Abend. Der Spaziergang vielleicht, den ich gestern Abend noch mit meiner Frau gemacht habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier in einem Podcast, wo es darum geht, fit in Führung. Und fit bedeutet im Wesentlichen Bewegung. Man muss auch geistig fit sein. Das klappt allerdings mit Bewegung, glaube ich, auch ein bisschen besser als ohne Bewegung. Und von daher passt das alles zusammen.
Und da gibt's ja auch immer wieder diese Frage nach dem Unternehmenszweck, nach dem Sinn. Ja, also kann man ja auch neudeutsch formulieren. Wie ist das bei Little John Bikes? Habt ihr das für euch ganz klar definiert? Und wohin geht da die Reise?
Also wir haben das ganz klar definiert. Deswegen, also du meinst das sorbische Wort Purpose, richtig?
Ja,
so.
Richtig,
genau. Wir haben uns damit natürlich intensiv auseinandergesetzt. Sind alles so Dinge, die irgendwie in den letzten 8 Jahren bei uns passiert sind, weil ich ja 2017 in die Unternehmung einsteigen durfte. Da kamen dann so komische Wörter wie Mission und Vision und vielleicht auch noch Purpose irgendwie hinterher. Wir haben das besetzt und ein ganz wesentlicher Teil sozusagen unseres Purpose ist einfach ein lebenslanger Begleiter zu sein in allen Phasen des Fahrradfahrens und in allen Phasen der Elektromobilität, um dadurch positiv natürlich auf unseren Klimawandel einzuzahlen, positiv auf die elektrifizierte Mobilität, die ja vielleicht irgendwie herkömmliche Mobilität dann ersetzt. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und der zweite Teil für uns ist tatsächlich eben auch, dass wir in Richtung Mitarbeiter aktivieren wollen. Unsere Branche ist ja nicht geprägt durch Akademiker. Unsere Branche ist geprägt durch kaufmännisch und auch viel gewerblich geprägte Mitarbeiter. Das heißt, unser Purpose ist, die Leute auch da abzuholen, wo sie sind. Nicht nur auf dem Fahrrad, sondern auch in der Beruflichkeit und die weiterzuentwickeln. Das heißt, in unserer Brand ist es möglich, mit geistiger Fitness und körperlicher Fitness vom, das konkrete Beispiel, Zweirad-Mechaniker sich zum Prokuristen zu entwickeln, der irgendwie fast 50 Millionen Euro Umsatz in einem halben Vertriebsgebiet verantwortet. Das ist so, wie wir zu dem Thema Purpose denken, das ist auch niedergeschrieben und das kennt man auch in der Unternehmung und da gibt es auch ein Büchlein, da steht das drin. Das Wichtige ist ja, Frank, sowas dann im Handeln zu zeigen, weil da entsteht ja zum Schluss Purpose, wenn Leute sehen, dass das, was im Büchlein niedergeschrieben ist, dann auch umgesetzt wird und dafür versuchen wir, Rahmenbedingungen zu bilden, dass wir sagen, im Fahrrad kann man Karriere machen. Das ist in unserer Branche schon was Einzigartiges, weil wir sind sehr stark geprägt durch Einzelunternehmertum, wo dann doch zum Schluss der Inhaber meistens der große Zampano ist in der Unternehmung. Das ist bei uns nicht so. Wir haben also eine Größe, ein Netzwerk entwickelt, ein Volumen, wo wir Leute weiterentwickeln können entlang des Thema Mobilität, E-Mobilität. Und für den Kunden wollen wir dieses ganze Thema durch unseren hohen Serviceanteil und die hohe Leasingkompetenz, die wir haben, erschwinglich machen und ihn da abholen, wo er ist, mit modernen digitalen Serviceangeboten.
Aber Voraussetzung ist ja, dass diese Purpose eben wirklich für die Mitarbeitenden, für die Belegschaft wirklich transparent ist. Ja? Ich glaube, das ist ja dann auch wieder Führungsaufgabe, diese Transparenz zu schaffen.
Ja, unbedingt. Also im Stadion ist das Runde der Mittelpunkt und alle wissen, das Runde muss ins Eckige. Und dann ist der Purpose schon für Millionen von Profis und Halbprofis definiert. Ich würde das auch gerne übersetzen wollen, dieses Wort Purpose. Ich wusste gar nicht, dass es aus dem Sorbischen kommt, aber ich übersetze es mal einfach.
Schon einige sorbische Worte.
Du kommst ja nicht aus unserer Region.
Das ist so, obwohl ich dort einige tolle Erfahrungen hatte, aber die hatten eher was mit der Reiterei zu tun. Und ich möchte das Wort übersetzen mit dem Wort wofür. Viele fragen sich ja nach ihrem Warum. Das halte ich auch für eine wichtige Frage, um die eigenen Motive zu klären. Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Und warum bin ich heute hier in diesem Raum? Das ist für das Warum, aber das Wofür, das hat eine andere Zeitachse. Das Wofür schaut nach vorne. Und für die Kunden wurde gerade schon gesagt, wohin, da steckt die Richtung drin. Also dieses zu übersetzen, wofür mache ich etwas, ist eine ganz entscheidende Frage. Wir waren vorhin bei der Gen Z und den Purpose-getriebenen Menschen, die da mehr Wert legen auf diese Werte, weil die Werte sich üblicherweise in allen Generationen verändern. Und dieses Wofür nach vorne möchte ich mal am Marketing Club in Dresden übersetzen. In dieser wunderschönen Stadt Dresden gibt es die wunderschöne Frauenkirche und die ist ungefähr 300 Jahre alt, also jetzt nicht der Neubau, aber die historische. Und die wunderbare Geschichte, die diesen Purpose so gut erklärt, die beschreibt, dass ein Besucher nach Dresden kommt, kommen ja immer mehr willkommene Gäste nach Dresden und die schauen sich um und treffen einen Menschen, der haut mit dem Hammer auf den Stein. Der sagt, naja, ich hau auf den Stein, sonst mache ich nichts. Der zweite Mensch vor 300 Jahren sagt, ich hau auf den Stein, verkauf den, ernähre meine Familie. Und der dritte Dresdner, der auf den Stein haut, wird auch gefragt und sagt, naja, ich haue auf den Stein, verdiene damit meinen Lebensunterhalt und wenn es ein besonders schöner Stein ist, dann bauen wir damit die Frauenkirche. Mhm. Und das ist Kontext und das ist Spirit, der sich rumspricht, den muss man nicht erklären, sondern es ist eine Zugehörigkeit, die dieses Wofür erläutert und die Menschen mögen dann gerne dort mitmachen, wo sie sich zugehörig fühlen. Das gilt besonders im Ehrenamt. Und deswegen haben wir so einen wunderbaren Spirit dort in diesem Marketing-Club mit immer wachsender, weiter wachsender Resonanz. Allerdings würde ich auch sagen, das braucht jedes Unternehmen, weil die Jobs, ob ich jetzt in einer IT-Firma A, B oder C tätig bin, sind nachher sehr ähnlich. Und die Firma und Firmenmarke und das Branding, du hast auch vorhin von einem Brand Evangelist oder ganz ähnlich gesprochen, die ist wirklich gefordert, die Arbeitgebermarke so stark aufzuladen, damit die Menschen sich aussuchen, naja, ich gehe jetzt zu A aus dem Grund oder ich gehe zu B, aber in keinem Fall zu C. Und dieses ist kein Selbstverständnis, sondern es ist eine aktive Arbeit, die man, glaube ich, gut gestalten kann und zunehmend gut gestalten sollte.
Mhm. Und wenn ich noch ergänzen darf, Frank, der Bau der Frauenkirche in Dresden war ja gleich zweimal sinnstiftend. Das heißt, ich möchte noch ergänzen, der erste Bau, den August der Starke vor 300 Jahren zwar gefördert hat, aber eben nur, indem er seinen Segen, seine Genehmigung erteilte, aber eben nicht sein Geld. Das heißt also, dieser Bau wurde aus Spenden der Bürgerschaft, der Dresdner Bürgerschaft finanziert. Und 300 Jahre später, also nachdem dann die Frauenkirche 50 Jahre lang Ruine und Mahnmal war, ist es wieder die Bürgerschaft gewesen. Ja, also diesmal nicht nur die Dresdner, sondern mit weltweiter Anteilnahme, die eben aus dieser Sinnstiftung heraus, ja, diese Idee des Wiederaufbaus und Frauenkirche und Versöhnung etc., dann wieder eben aus Spenden diesen Wiederaufbau finanziert hat. Also auch hier, glaube ich, spielt so diese Identifikation, diese Sinnstiftung eine ganz, ganz große Rolle. Also ein schönes Beispiel, dieses Beispiel da.
Also wenn man möchte, kann man mit dem Sinnstiften ja noch gleich 2000 Jahre zurückgehen, ja. Aber das wird den Rahmen dieses Podcasts wahrscheinlich sprengen. Der Kern ist, das Sinnstiften, das kann gefallen, es fühlt sich gut an, es schafft Gänsehaut, weil man bei einer Gemeinschaft dabei ist. Und ich habe viele wunderbare Feedbacks in den letzten Tagen, Wochen bekommen zu der Preisverleihung, an der Robert Peschke auch teilgenommen hat mit einer wunderbaren Jury. Dort sprach jemand im Feedback darüber, er freute sich, Teil dieses Abends und Teil dieser Bewegung zu sein. Und ich glaube, da ist diese Motivation enthalten. Und wenn eine Bewegung entsteht und du hast den Ruf aus Dresden ja reflektiert gerade, das spricht sich rum wie so ein Zwirn, der sich webt und der immer größer wird. Und die Menschen wollen dann nachher Teil von was Großem sein. Und ich glaube, eine große Sache entsteht auch nur, wenn viele Menschen für eine große Sache gewonnen werden.
Ich ergänze mal ganz kurz, André. Ich hatte das Vergnügen, mit jemandem am Tisch zu sitzen, den Abend beim Essen, der aus Hamburg angereist war und der wohl laut eigener Aussage schon an verschiedenen Marketingclubs mal hospitiert hat oder als Gast dort war, hat gesagt, man hat ja das Gefühl, man ist sofort in der Familie, aber auf der anderen Seite ist es was ganz Großes. Und er hat mir unterm Siegel der Verschwiegenheit gesagt, sowas kriegen wir in Hamburg nie auf die Reihe als Marketingclub. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, weil der Frank wird dort sehr wahrscheinlich sehr gute Kontakte hin haben. Aber er hat gesagt, das hat ja hier eine Größe und die Anzahl der Unternehmer. Und da fällt ja auch niemand aus der Reihe irgendwie, dass man sagt, dass sich jemand ganz besonders aufspielen muss, der ganz viel Aufmerksamkeit braucht. Also bei den Veranstaltungen, die wir machen, sozusagen schaffen wir es, ich sag mal, vom Ministerpräsidenten bis hin zu mir, eine Klammer zu finden, dass Menschen, die doch in völlig unterschiedlichen Lebenswelten sich befinden, einen schönen Abend haben miteinander. Ja. Und das macht diesen Spirit aus. Warum? Weil wahrscheinlich alle wissen, die da hingehen, hier wird Innovation vorgestellt, hier geht's Marketeers zusammenzubringen, sich gegenseitig zu inspirieren. Und dann spielt auch die Größe des Preises zum Schluss gar keine Rolle, sondern es geht darum, zum Schluss zu feiern miteinander.
Um das Thema Marketing Club vielleicht abzuschließen, es gab wirklich wunderbare Finalisten und ganz hervorragende Preisträger. Und ein Preisträger, ein ganz offensichtlich sympathischer Mensch, steht nachher auf der Bühne und dem kullern die Tränen runter. Nicht wegen seiner Steuererklärung, die er demnächst mit viel Freude machen kann, sondern wegen der Wertschätzung und der Rührung, die ihm Menschen vom Fach entgegenbringen für seinen Mut. Und er hat eine ganz ungewöhnliche Branche, er verkauft Container weltweit, um das zu öffnen, aber steht auch auf der Homepage des Marketingclubs. Mhm. Und diese Reaktion zeigt einfach, und das ist in einem Jahr von Europameisterschaft in Deutschland und Olympischen Spielen in diesem wunderbaren Paris, da ist so viel Spirit unterwegs und ich finde, wir sollten alle die Gelegenheit nutzen, die guten Ideen weiterzuerzählen und auch Gelegenheiten zu nutzen oder vielleicht sogar zu schaffen, damit sich Menschen als Menschen fühlen, weil das sind wir, das bleiben wir und ich glaube, da kommt die Digitalisierung gar nicht mehr mit.
Ja, und gerade in Gestalt von Bewegung. Möchte trotzdem Digitalisierung nochmal aufgreifen. Bewegung, ja, die etwas bewegen. Ich glaube, dass sich im Zeitalter der Digitalisierung da schon auch aus Sicht von Führungspersönlichkeiten, wie ihr sie seid, durchaus etwas verändert hat. Wie hat sich diese Rolle verändert, diese Führungsrolle, jetzt im digitalen Zeitalter?
Also die ist in jedem Fall anspruchsvoller geworden. Ich würde unterstellen, dass es uns technologisch sehr, sehr gut gelungen ist, die Pandemie zu managen. Da war ein Turbo in der Digitalisierung, der hätte üblicherweise vielleicht 10 Jahre gebraucht. Das haben wir in 3 Jahren absolviert. Nur langsame Bewegungen haben den Vorteil, dass die Seele Schritt halten kann, hat mal ein Schlauer gesagt. Und da haben wir jetzt Nachholbedarf. Also die Veränderung in den letzten Jahren war zu schnell. Die Angebote waren schnell da, aber dieses Mitwachsen auch im Homeoffice, das Ganze mitzuerleben, was dort geschieht, ist sehr anspruchsvoll, sodass das eine ein großer Erfolg war, digital, aber die Führung hat jetzt die große Aufgabe, meiner Erkenntnis nach, auch den Spirit wieder zu transportieren. Dafür brauchst du persönliche Begegnung, dafür brauchst du zwischenmenschlichen Kontakt, weil man einfach das Umfeld eines Menschen auch wahrnehmen sollte und das gelingt üblicherweise nicht mit 19 Zoll. Deswegen ist Führung dort gefordert und aus dem Kontext des Digitalen auf jeden Fall auch der Blick auf die Jugend. Diese hat heute auch gerade nach der Pandemie nochmal ganz andere Erwartungen an Menschen, die Vorbilder sein wollen, die Sinn vermitteln wollen, die Ergebnis erreichen wollen. Also insofern ist Führung garantiert anspruchsvoller als vor 10 Jahren und deswegen meine Empfehlung, die sollte gut gelernt werden. Man hat am besten einen Mentor oder eine Mentorin an der Seite, die sagt, so kannst du es machen und so klappt es vielleicht noch besser.
Robert, was hat sich bei dir verändert?
Also ich könnte das von vielen Seiten aufzäumen, das Pferd. Ich will nochmal ein Bild benutzen, was ich tatsächlich in einem Vortrag von Frank mitgenommen habe. Und zwar hat er dort jubelnde Sportler gezeigt, Olympioniken und vielleicht auch Weltmeister, mit dem Hinweis, dass sowas remote nicht möglich ist. Also das war für mich das Sinnbild dahin, dass tiefe Emotionen, tiefe Kreativität, Höchstleistung wahrscheinlich remote schwierig sind. Ich habe mir das sehr aus einer unternehmerischen Perspektive angeschaut. Das war mir vorher bewusst, aber so bildhaft zu sagen, also ich nehme das Bild Fußballweltmeister werden, danach den Pokal bekommen und unfassbar miteinander sich in den Armen liegen, feiern, weinen, alles fällt von einem ab. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig an einem 19-Zoll-Monitor. Ich nehme mal das Bild. Also das sozusagen ist für mich auch nochmal ein Moment gewesen, zu sagen, dort zu reflektieren. Ich bin mit der Information in meine Teams gegangen und habe das aufgenommen und habe das natürlich übersetzt. Um jetzt noch mehr auf deine Frage einzugehen, was sich sehr stark verändert hat, ist sicherlich, ich nehme den soziologischen Begriff der Macht dort ziemlich gern. Die Machtverhältnisse haben sich verändert. Ja, das Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den 90ern war so geprägt, dass ich als junger Mann gar keine Möglichkeit hatte, überhaupt irgendwie einen Ansatz zu finden, für mich in Dresden eine Karriere aufzubauen, sondern ich bin nach München gegangen zum Studieren, in die Welt und so weiter. So, das Machtverhältnis heutzutage ist so, dass sich das so geglättet hat, dass man von beiden Seiten sehr genau hinschaut, welche Organisation suche ich mir aus, welchen Sinn stiftet diese Organisation, so dass sich dort die Führungskommunikation, die Führungsmethodik, das Miteinander sehr, sehr stark verändert. Was ganz toll ist, es gibt Möglichkeiten in unserer Region für junge Menschen. Und was noch toller ist, es gibt Wertschätzung. Jetzt gucke ich mal auf eine andere Perspektive. Ich bin ja selber auch B2B-Vertriebler im Bike-Leasing. Was ich eben sehe, ist, dass es immer noch regional und auch organisational unheimliche Unterschiede gibt. Es gibt also immer noch auch in Ostsachsen Betriebe, die halt sehr hierarchisch und mit einem großen Abstand zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden arbeitet. Sowas gibt es immer noch. Es gibt aber eben auch auf der anderen Seite Organisationen, die durch Homeoffice so diffundiert sind, dass mir unter vorgehaltener Hand Entscheider sagen, wir können überhaupt so nicht niemals wieder die Performance erzeugen wie vor Corona. Wir haben also ein sehr heterogenes Bild. Ich treffe im Moment sehr viel mehr Top-Führungskräfte, die sich eher ein bisschen mehr physische Reibung wünschen mit den Mitarbeitern, also gerade in kreativen Bereichen oder auch in anderen Vertiefungsfeldern höre ich doch öfter das Thema, naja, es wäre schon schön, 3 Tage miteinander sich zu treffen und 2 Tage Homeoffice, da kommt man gar nicht mehr heutzutage herum. Also wir sind, ich glaube, in einer Findungsphase und ganz besonders Berufseinsteigern, die eben Corona-bedingt gar nicht gewöhnt sind, überhaupt 5 Tage in der Woche in eine Organisation zu fahren und dort irgendwie ihre 7 oder 8 Stunden zu arbeiten, muss man den Sinn sicherlich auch vermitteln und muss mit diesen Menschen gemeinsam physische Erfolge, jetzt kommt das Bild der Weltmeisterschaft, physische Erfolge generieren. Und wenn man das spürt miteinander, dann findet man, ich glaube, die richtige Mischung, weil die richtige Mischung kann, glaube ich, nicht mehr sein von 8 bis 17 Uhr im Büro und das möglichst auch am Freitag. Und jeder lauert, bis der Chef sich ausgestochen hat und nach Hause geht. Das kann nicht die richtige Mischung sein. Übrigens, Lil Jon Bikes hatte schon mit meinem Eintreten in die Unternehmung eine Homeoffice-Regelung, weil wir ja viele Mitarbeiter auch aus dem Umland ziehen, so dass wir jetzt nicht so im Corona-Boom das alles etabliert haben. Das heißt, meine Einstellung, dass wir eher Output-orientiert führen anstatt Input, die hat jetzt Corona nicht verändert. Die war schon immer so. Aber meine Einstellung, dass Menschen Zeiten miteinander brauchen, um miteinander auch Sinn zu entwickeln und auf der anderen Seite trotzdem die Freiheit brauchen, ihre Familie, ihre Freizeitinteressen, ihre Work-Life-Balance so abzubilden, dass sie langfristig fit sind und fit bleiben. Da wird sich jetzt ein Weg finden und diese Einstellung habe ich schon immer und da arbeiten wir jetzt, glaube ich, als Gesellschaft, Frank, dran, den richtigen Weg und Umgang zu finden miteinander.
Also ich glaube, dran arbeiten ist immer gut, am System vor allen Dingen und nicht im System sich kaputt zu arbeiten, sondern versuchen ein bisschen die Wechselwirkungen zu beeinflussen. Ich würde das Wort Mischung aufgreifen wollen. Also ich halte es sehr wichtig, dass Teams eine optimale Mischung haben. Das hat was mit Talenten zu tun, das hat was mit Diversität zu tun, das hat was mit Erfahrungshorizonten zu tun. Also Mischung halte ich für sehr wichtig und so würde ich auch das Thema Remote und Digital mit reinbringen. Also auch dort würde ich sagen, die Pflicht kann ins Homeoffice, aber die Kür gehört auf den Platz. Und dieses wunderbare Bild, ich bin jetzt kein Fußballfan, was man in Dresden kaum sagen kann, aber es bin ich nicht so und kann aber trotzdem dieses Oxytocin nur empfehlen, wenn sich Menschen treffen, diese Gänsehautmomente, das geht nur, wenn sich Menschen persönlich begegnen. Das ist wohl wissenschaftlich auch evaluiert, das geht nicht remote und insofern war mir das Bild so wichtig, das deutlich zu machen, wenn einer ein Tor schießt, ob das bei Frauen- oder Männerfußball ist, egal. Wenn die nachher sich übereinander stapeln und die sehr animalischen, archaischen Verhaltensweisen der Menschen wohl so sichtbar werden, dann ist das nur auf dem Platz möglich. Und das ist eine so starke Metapher aus meinem Blickwinkel, um deutlich zu machen, schaffen Sie alle, auch die, die uns jetzt zuhören, diese Momente der Begegnung. Das muss nicht überstrapaziert werden, zeitlich ausgeweitet ohne Ende. Aber damit noch jeder weiß, warum bin ich eigentlich in die Tür gegangen heute Morgen zum Arbeiten und nicht in die andere. Und das ist eine Kunst der Führung, die nicht nur mit fachlichen Kompetenzen zu tun hat, sondern fachlich kriege ich alles irgendwie on demand, online, woher auch immer oder von der ganzen Welt importiert, sondern ich brauche ein Charisma. Ich brauche etwas, was über dieses Management hinausgeht, ins Leadership reinreicht und dieses Leadership-Phänomen ist wahrscheinlich auch das, was die Menschen so gemeinsam dann identifizieren können und sagen, ja, ich spiele in der Staatskapelle in Dresden in der Semperoper, weil das ist unser Dirigent. Mhm. Und so hat man dann einen Ort der Identifikation, der wiederum Performance mit sich bringt. Und du hattest das erwähnt, Robert, vor der Pandemie war so vieles so anders. Ich glaube, wir werden jetzt auch wieder anders weitermachen und anders erfolgreich sein, auch mit einem anderen Führungsverhalten, als das vielleicht früher in deiner Erfahrung möglich war. Aber ich würde es nicht mit Macht konnotieren, sondern ich würde sagen, es hat was mit der Aufgabenstellung zu tun. Und das ist immer das Zusammenspiel von Leadership, der Führungsebene und den Mitarbeitenden. Nochmal ins Fußballerische. Und das ist so heute auch eine relativ neue Erkenntnis in meinem Weltbild zur Führung. Im Fußballerischen kann man sagen, wer den Ball hat, der hat das Sagen. Mhm. Und dann ist ganz egal, welche Rückennummer der da irgendwie durchs Stadion trägt. Aber wer den Ball hat, der hat das Sagen. Und das ist sehr situativ. Das ist sehr tagesaktuell im Spielverlauf, je nach Liga, Platz und was sie vorhaben. Aber wenn man sich so versteht, dann enabled das die Talente, weil die auch gerne mal den Ball haben wollen. Es entlastet die Leistungsträger, weil die bisher immer die ganzen Meilen gelaufen sind. Und es erfreut nachher wahrscheinlich auch den Inhaber eines Vereins, weil die Performance besser wird, wenn man alle Potenziale einlädt, mitzumachen, kreativ zu sein und am besten ihr Bestes zu geben.
Ich will noch auf einen anderen Punkt hinaus und stelle die Frage gleich, müssen Führungskräfte in Zukunft resilienter werden? Also ich will es kurz erklären, wir alle sind ja sehr, sehr erfolgsverwöhnt, sicherlich auch viele Führungskräfte in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Dann, Robert hat die Zäsur schon angesprochen, kam Corona und jetzt ist eigentlich nach den Zeiten von Corona nichts mehr, wie es war. Das heißt, man hat das Gefühl, wir stolpern von einem Krisenmodus in den nächsten Krisenmodus. Das heißt, die Zeiten sind sehr ambivalent und man hat tatsächlich das Gefühl, und ich denke, das trifft auf viele Unternehmen zu, nicht nur auf das private Umfeld von vielen Menschen, dass hinter jeder Ecke durchaus eine Krise lauert oder lauern könnte. Ändert sich da auch so ein bisschen die Herausforderung für Führungskräfte, dass man sagen muss, okay, wir müssen Krisen jetzt doch wieder lernen zu managen? Und ich kann es ja vielleicht auch mal persönlich an euch beide nochmal als Frage formulieren. Ist euch so etwas in der Vergangenheit schon mal passiert, als Führungskraft ja wirklich in eine Krise geraten zu sein? Und welchen Tipp hättet ihr, da wieder rauszukommen, irgendwie im besten Fall?
Also da gibt's kein Patentrezept, sondern ich würde empfehlen, da hat jeder am besten sein eigenes gefunden. Manchmal muss man suchen. Und in meinem langen bisherigen Berufsleben kann ich nur reflektieren, Krisen gehören dazu. Die sind heute wahrscheinlich omnipräsenter. Die Medien tragen dazu bei, dass manch einer morgens aus dem Fenster guckt, um zu schauen, ob sein Garten noch da ist und sein Haus noch steht. Und die Sorgen und Themen gab es früher auch. Jetzt bin ich ein Kind der 80er, da gab es auch viele große Diskussionen in Deutschland. Und heute sprechen wir hier im wunderschönen Dresden gemeinsam. Deswegen, in jeder Krise steckt eine Chance. Das ist mein Tipp für alle. Wenn man nur richtig schaut. Und weil du da von Resilienz gesprochen hast, möchte ich einen Link machen zu LinkedIn. Das ist ein Kanal, in dem ich in den letzten Monaten ganz wunderbare Gespräche aufzeichnen konnte mit besonderen Menschen, die alle im Wind stehen, Verantwortung tragen, verantwortlich sind, ob in Politik, Wirtschaft, Gesundheitswesen, quer durch den Garten in der Region. Und alle habe ich gefragt, wie funktioniert denn eine gesunde Organisation und was kannst du für die Belegschaft machen? Die ist ja verunsichert und das Personal ist überall knapp. Und im Übrigen, was machst du eigentlich selbst, um morgens immer wieder 100% geben zu können? Das sind so wunderbare Antworten gekommen und die Individualität ist die Quintessenz. Also jeder hat seinen Weg, den findet man auch erst so richtig voller Überzeugung, wenn man Schmerzen hatte, in welchem Kontext auch immer. Ich bin heute, um es an meinem persönlichen, du hast so gefragt, Beispiel festzumachen, ich war früher leidenschaftlich bei Ballsport. Da ist irgendwo, wahrscheinlich konnte ich auch Badminton spielen, bevor ich laufen konnte. Aber das geht so ein bisschen auf die Knochen und die Scharniere, die werden alle nicht jünger. Deswegen war ich heute Morgen an der Elbe und im Wald und habe das sehr genossen, mich resilienter zu bewegen. Und um es abzuschließen, ich hatte jetzt ein wunderbares Gespräch mit Mark Wallert, eine Persönlichkeit, die vor 20 Jahren entführt worden war auf den Philippinen und er war
Wallerts, ja,
ich die Wallerts und er war über 4 Monate mit dem Tode bedroht und er hat mir neulich seine Geschichte unter 4 Augen erzählt. Was hat er denn da entdeckt? Und er sagt, Anerkennen der Realität, also das so, was jetzt ist, das ist unsere Aufgabe Und das Zweite ist, etwas zu tun. Also nicht zu warten, jetzt müsste doch einer mal kommen und mich befreien und die Tür müsste aufgehen und alles ist gut. Ich wache auf und habe nur geträumt. Nein, was kann ich jetzt in dieser Situation tun? Das wäre der wirksamste Hebel, um in die Selbstwirksamkeit, in die Selbstermächtigung zu kommen. Und wenn das gelingt, und ich wünsche jedem, der das jetzt hier hört, dass er so seinen Engpass auch herausfindet und irgendwie ein Mittel findet, um besser anders damit umzugehen. Er wird die Welt nicht verändern, er wird die Nachrichten nicht verändern, aber seine Haltung im Umgang mit der Situation wird er beeinflussen können. Und dann ist der Schmerz vielleicht nur noch halb so groß.
Robert, Krisenbewältigung als Führungskraft, also gerade in der Fahrradbranche, werden viele sagen, möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt CEO sein, also zumindest wenn man sich so die Sinuskurvenbewegung anschaut. Wie gehst du damit um?
Na, schön ist es im Moment nicht. ich fange mal ein bisschen biografisch an. Ich hatte das ganz große Glück, ich habe ja meine Karriere angefangen bei der Firma Aldi Süd, ist aber eine staubtrockene Kultur, sehr konservativ, schon sehr machtzentriert. Ich hatte das große Glück, dort einen Vorgesetzten zu haben, der damals schon Anfang 60 war, der sozusagen sehr viel erlebt hatte in dieser Kultur. Der hat damals noch nicht das Wort Resilienz benutzt, sondern das Wort der inneren Haltung und hat Dinge gepredigt, die ich damals mit Mitte 20 kaum verstanden habe, von Wertekonzept, innere Haltung, was ist der Unterschied zwischen Wirbelsäule und Rückgrat. ich hatte also dort jemand, der übrigens nicht akademisch geprägt war, also unheimlich Glück. Gerhard und ich, wir sind immer noch befreundet, muss man sagen, damals natürlich per Sie. Und ich hätte mir nie erlaubt, irgendwie zu dicht irgendwie hinter ihm zu laufen. Also es ist unfassbar, was ich da erlebt habe. Ich hatte aber das Glück, in so einer Organisation jemanden zu finden, der unter vier Augen altväterlich mich mit diesen Dingen schon begrüßt hat. Ich hatte dann später noch ein viel größeres Glück. Ich bin auf meinem Weg nach England gekommen, wo mich mein damaliger Vorgesetzter wie im Film begrüßt hat am Flughafen und hat gesagt, so, du kommst jetzt aus dem Paradies und jetzt wird dir aus dir eine ordentliche Führungskraft, jetzt lernst du mal richtig Krise. Das war zur Lehman Brothers Zeit, wo in England komplett der Lebensmittelhandel zusammengebrochen ist, weil ein wesentlicher Teil im Discount ist eben das Handeln mit den sogenannten Schnäppchen, ja, mit den Aktionsartikeln, weil da ist richtig Umsatz drin und da ist auch richtig Ertrag drin. Die Lebensmittel selber, die bringen gar nicht so viel. Und in der Krise, vielleicht kann ich das einflechten, steigen die Leute halt um vom Bio-Joghurt auf den normalen Joghurt. Das heißt, die Transaktion bleibt so, wie sie ist. Du machst einfach nur weniger Umsatz und weniger Ergebnis. Die Kosten bleiben aber. Genauso war es auch. Ich konnte also 2008, 2009 Hardcore-Krise lernen in England. Ich kam halt hier aus einer Unternehmung, wo halt Geld gar keine Rolle spielte. Wenn jemand 10% einen Preis gemacht hat, dann habe ich halt 20 entschieden und fertig, weil Aldi Süd und Aldi Nord sind eben, was jetzt Rentabilität angeht, sehr, sehr erfolgreich. Dort komme ich plötzlich in einen Markt, wo ich das üben kann. Auch da habe ich es noch nicht so richtig verstanden. Ich hatte aber schon immer mein ganzes Leben eine Art Lösung, mit diesen Dingen umzugehen. Das war der Sport. Und zwar nicht der Hochleistungssport, aber ich gehe mein ganzes Leben schon sehr konsequent ins Fitnessstudio. Und ich stehe sehr konsequent dann vor irgendeinem Gewicht, was bei mir eine Gänsehaut auslöst, wo ich sage, okay, wenn du das heute früh 5-mal, 10-mal oder 1-mal irgendwie bewegst, dann kann dir eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Das hilft nicht in allen Fällen, aber in ganz vielen Fällen. Und wie ich gehe ich persönlich mit Krisen um, André, du weißt, im letzten Jahr, das war auch ein sehr herausforderndes Jahr bei Legion Bikes. Ich habe einfach nicht nur dann das gemacht, was ich immer mache, um 5 Uhr aufstehen und bis 6 Uhr unter der Hantel stehen zu Hause. Ich habe auch noch angefangen zu laufen. Das heißt, kognitiv war mir klar, nee, das, was du bis jetzt gemacht hast, das reicht eigentlich nicht, du musst noch mehr machen. Jetzt komme ich nochmal zu dem Ursprung der Frage. Ich habe gelernt, es gibt in der Regel bei einem Veränderungsszenario zwei Möglichkeiten, im Groben damit umzugehen. Also ich verändere mich oder ich versuche, das Umfeld weiterhin zu verändern. Der Mensch hat aus meiner Erfahrung eine Tendenz, in der Regel erstmal damit anzufangen, das Umfeld doch zu versuchen zu erhalten. In der Systemtheorie würde man sagen, der Mensch strebt dazu, sozusagen ein bestehendes System zu erhalten. Warum? Das ist sicher, das beherrsche ich, da kann ich mit umgehen. Ja. Das heißt, die Konfrontation auch mit meinen Mitarbeitenden, permanent mit denen ins Gespräch zu kommen, im Wesentlichen kannst nur du dich verändern. Und sehr wenig das Umfeld. Man kann auch das Umfeld mit einem Umzug oder was auch immer verändern. Aber wenn du selber versuchst, gerade die großen volkswirtschaftlichen, ökonomischen Krisen mit einer inneren Stärke, jetzt kommt der Gerhard ins Spiel, mit Rückgrat und mit einer Eigenmotivation, mit einer Selbstwirksamkeit angehst und sagst, okay, was kann ich jetzt hier machen? Und dann hatte ich noch ein großes Glück, einen anderen Mentor zu haben. Der hat mir die sogenannte Opfergestalter-Theorie beigebracht. Das Wort Opfer hört sich immer ein bisschen komisch an. Ich kann in Opferperspektive gehen und sagen, jeden Tag werden die Spritpreise erhöht. Das kann doch nicht sein. Ich kann aber auch in eine Gestalterperspektive gehen und sagen, ist doch super, weil ich ja Fahrrad fahre, ist mir der Spritpreis egal. So, und das sind für mich omnipräsente Themen. Das ist jetzt witzig, dass wir darauf kommen zu sagen, was kann ich selber verändern? Wie kann ich mit bestimmten Dingen umgehen? Wenn man das versteht, sagen körperliche Fitness, geistige Fitness und die Veränderung kommt und sie wird auch immer schneller und sie wird auch disruptiver, aber ich bin in der Lage, damit umzugehen. Das heißt nicht, dass ich immer in der Komfortzone bin. Wenn man das als Mensch versteht, wenn man selber sagt, ich habe einen Werkzeugkoffer, ich komme jetzt mal zum Handwerker und in diesem Werkzeugkoffer finde ich einen Schlüssel, der dazu passt, dass ich selber in der veränderten Situation nach vorne komme. Wenn man das miteinander erreicht, ich glaube, dann ist man gut aufgestellt. Letzter Satz von mir dazu. Ich habe ja das große Privileg, Ostdeutscher zu sein, der in den 90ern seine späte Jugend und das frühe Erwachsenwerden genießen durfte. Es kann überhaupt gar keine Krise geben, die ich nicht schon erlebt habe. Ich habe die Arbeitsmarktkrise genannt, die soziale Krise. André, wir beide haben festgestellt, das Geschichtsbuch hat sich eben von 89 bis 90 einmal verändert. Ja, also nicht nur die Farbe, sondern auch der Inhalt. Das heißt, wir sind durch so viele Veränderungsprozesse gegangen, biografisch, familiär, arbeitstechnisch, akademisch. Wir könnten jetzt hier eine Facette an Dingen aufführen, die sich alle für uns über Nacht verändert haben. Es gab auch keine Role Models. Also mein Papa hatte mal zu mir gesagt, Robert, ich kann dir auch bei einer Bewerbung nicht mehr helfen. Rechtschreibung kann ich, das mache ich. Aber du musst selber gucken, wie das geht. Und deswegen sind wir eigentlich als Ostdeutsche, die diese Phase durchgestanden haben, ziemlich gut gewappnet. Ich kannte damals nicht den Begriff Resilienz, aber den Begriff innere Stärke, den habe ich dann später verstanden, was er bedeutet für mich persönlich. Und so gucke ich auf die Welt. Es ist nicht immer leicht, Frank, das immer durchzustehen. Ich habe auch schwache Momente. Aber in der Regel, wenn man sich ein bisschen kognitiv mit sich selber auseinandersetzt, dann hat man doch ganz schön viel Werkzeug, wenn man das möchte, mit sowas umzugehen. Und dieses Leben in der Lage, wie der Herr dort erlebt hat bei der Entführung, der Name ist mir jetzt nicht präsent.
Mark Wallert.
Ja, wenn man das für sich anerkennt und sagt, das sind jetzt die Optionen und sich nur noch in der Lösung beschäftigt, also in der Gestalterperspektive, nicht mehr in der Opferperspektive, dann finden sich auch in vielen schwierigen, herausfordernden Situationen Lösungen. Und jetzt gebe ich nochmal zum Frank, weil ich merke, Frank, du willst dort unbedingt noch was ergänzen oder korrigieren.
Ja, also es geht ja um die Mischung, die du vorhin erwähnt hattest. Und ich muss und möchte sehr gerne betonen, dass ich das große Glück hatte, Kind der 80er Jahre zu sein. Das bringt jetzt hier die Silberrücken-Reihenfolge mal mit rein. Also die 80er Jahre und das noch in dem Westmodus mit manchen Vorzügen wahrscheinlich. Aber tatsächlich habe ich jetzt das große Privileg, seit über 20 Jahren in Dresden zu leben. Und deswegen die Mischung macht es auch, die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen, bereichert. Und weil du von Veränderungen gesprochen hast, ich glaube, das ist die große Kunst. Ich habe mich ja über viele Jahre, Jahrzehnte mit der Definition von Gesundheit beschäftigt. Und da reden die Klugen und von der WHO, die sagen, das ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Und inzwischen bin ich aber mit der Brille der Veränderung noch eins weitergekommen. Und zwar bedeutet für mich Gesundheit aktuell, das ist keine Tätigkeit, sondern das ist ein Zustand. Und zwar eine Anpassungsfähigkeit auf den Umgang mit Veränderungen. Deswegen habe ich zur vergangenen Veranstaltung ein Chamäleon gezeigt, was sich anpasst, aus dem Dschungel kommt, aus der Natur und irgendwie auch mit der Situation so umgeht, wie es dann opportun ist in dem Moment. Und da bin ich der festen Überzeugung, danke für den Einblick in dein Tagebuch, Robert, ich habe den Eindruck, dieses Selbstbewusstsein, was man reflektieren kann, um wahrzunehmen, was haben wir schon alles geschafft, und da ist hier diese Region, in der ich unglaublich gerne zu Hause bin, einfach im Vorteil, weil hier eine riesengroße Veränderungskurve schon gelungen ist, eine Tradition, wo man gemeinschaftlich und gleichzeitig einen Erfolg geschaffen hat, nämlich in eine neue Welt, in ein neues System und die ganzen Parameter hast du beschrieben, angekommen ist. Und aufbauend auf diesem Selbstbewusstsein würde ich jetzt noch den Schritt weitergehen, das ist natürlich dann Marketing pur, dass das Ego-Marketing des Einzelnen jetzt auch diesen Mut hat, den Schritt nach vorne zu gehen. Hallo Welt, was brauchst du von mir? Hallo Gesellschaft, was kann ich beitragen? Hallo Nachbarschaft, wie machen wir das, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen? Und ich glaube, wenn da die Bewegung reinkommt, du hattest das mit dem Fahrradgeschäft beschrieben, ich kann Bewegung in jeder Form nur adressieren, das macht Sinn. Meine Kreativität hat immer was mit Bewegung zu tun, immer was mit Sinnen zu tun, meistens mit Natur. Und dann versuche ich, diese Kreativität zu übersetzen in den Alltag und irgendwie zu kanalisieren. Aber fordert eure Sinne und es entsteht etwas Sinnvolles. Also dieser legendäre Satz, das meiste entsteht unter der Dusche. Naja, wer da mal genau reflektiert, welche Sinne da so üblicherweise angesprochen werden, dann sind es schon einige. Und deswegen ist dort auch das Kreative wahrscheinlich zu Hause. Hm. Und von dem Marc Weilert habe ich gelernt, der war monatelang abgeschnitten von der kalten Dusche, weil es da in den Tropen nur eine heiße Möglichkeit gab, irgendwie in einem Bach oder wo auch immer zu waschen. Und seitdem, vor 25 Jahren, duscht er jeden Morgen eiskalt. Und ich bin noch nicht bei eiskalt, aber ich entwickle mich in die Richtung. Und ich weiß eins, es ist gut für den Körper und für den Geist. Und wenn man das bewusst gestaltet, nicht als Opfer, sondern die Gestaltung übernimmt, ja, was soll denn dann geschehen? Dann geht morgen die Sonne wieder auf und dann ist nächste Woche wieder eine andere Situation. Vielleicht den Medienkonsum, um das nochmal so mit reinzubringen, einfach halbieren, die eigene Kreativität verdoppeln. Und weil wir über gesunde Führung reden, würde ich per se sagen, die Zeit für die Mitarbeitenden im persönlichen Gespräch, wie viel das auch immer sein kann pro Woche, verdoppeln. Mhm. Dieser Anteil findet sich aus anderen Tätigkeiten, aber Menschen brauchen Menschen, damit sie sich zugehörig fühlen und dass sie die Überzeugung entwickeln können, das, was ich hier mache, ist ein wichtiger Beitrag zum Gelingen vom Ganzen.
So, sprich mit zwei Top-Managern und jede Zeitgrenze wird gesprengt. Wir sind fast doppelt so lang wie sonst, aber ich finde das wahnsinnig spannend und deswegen, wir müssen langsam zum Ende kommen, ja, leider, also, oder wir machen irgendwann nochmal einen zweiten Podcast zu dem Thema, ich finde das wirklich total interessant. Ja, also wir haben es gelernt, offen sein für Veränderungen, wir haben gelernt, dass in jeder Krise eigentlich mehr Nicht-Krise steckt als Krise, also auch das ist vielleicht ganz wichtig im Kopf immer mal zu berücksichtigen, aber Veränderung, Frank, das ist jetzt so die Abschlussfrage an dich, du hast gesagt, du hast die zweite Lebenshälfte erreicht und ja, bist jetzt auch erstmal auf neuen Wegen unterwegs, sag uns noch mal ganz kurz, was das heißt. Was
ja, meine Rolle hat sich tatsächlich sehr verändert im Laufe jetzt des Jahres 2024 und eins steht fest, ich werde mein berufliches und das differenziere ich gar nicht so, mein privates und mein berufliches, mit dem Thema Kommunikation verbinden. Das Thema gesunde Führung hat mich einfach erreicht, ungefähr seit einem Jahr, seitdem ich mir persönlich auch intensive Fragen über meine eigene Gesundheit gestellt habe. Und ich stelle fest, es ist eine riesengroße Nachfrage, weil die Menschen suchen Rezepte, die Menschen suchen Anregungen. Und wenn mir das kommunikativ gelingt, um dabei Menschen abzuholen, dass sie nach einem Gespräch sagen, so, jetzt habe ich ein Puzzleteil mehr. Der liebe Robert war für mich jetzt das absolute Bestärkende in diesem Podcast zu sagen, er hat mein Bild von den Fußballspielern aufgenommen, das Oxytocin, das geht nicht remote. Und wenn das funktioniert, dann weiß ich, dass der liebe Dr. Robert Peschke beim nächsten Besuch im Fitnessstudio nicht mehr als 100 Kilo auf die Hand legen muss. Und deswegen bin ich sehr zufrieden und dankbar für das heutige Gespräch.
Ja, sehr schön. Fand ich auch. War toll. Ganz, ganz lieben Dank. Also bleibt bitte gesund. Am besten, indem ihr euch regelmäßig bewegt. Das geht natürlich auch mit einem E-Bike. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, und ich sage das gern, dass es nie so leicht war, in die E-Bike-Welt einzusteigen wie jetzt. Robert, es gilt nach wie vor. Wir sind im Herbst. Und das heißt 700 auf jedes E-Bike, also 700 Euro geschenkt.
Ja, wenn man regelmäßig in den Marketing-Club geht, dann lernt man irgendwann, dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt.
Ja.
Und wenn man dann noch ein bisschen länger hingeht, dann hat man vielleicht das Glück, jemanden zu treffen, der sagt, es gibt unterschiedliche Preisbereitschaften oder auch Preiselastizitäten, was der Fachbegriff ist dafür. Und deswegen machen wir in jedem Jahr immer ab Mitte August eine Abverkaufssaison und versuchen dort aktuelle Modelle dieses Jahres so zu reduzieren, dass wir unsere Lager räumen, dass wir im nächsten Jahr wieder mit frischer, innovativer Ware starten und erreichen durch dieses Konzept dann Zielgruppen, die vielleicht gesagt haben, Mensch, irgendwie so 3.000, 3.500 Euro ist doch viel Geld. Diese Zielgruppen erreichen wir jetzt und deswegen haben wir im Moment die E-Bike-Jagdsaison und haben alle unsere E-Bikes und zwar ausnahmslos reduziert um 700 Euro, um dort Angebote zu machen, sodass jeder zum Schluss elektrifizierte Mobilität irgendwie genießen kann.
An das Spinningrad im Keller von Frank Kebekus gehen wir nicht, aber möglicherweise an das 24 Jahre alte Rad, das sonst noch zur Verfügung steht.
Das ist der Hasskunde. Aber der Frank hat einen Vorteil, den muss ich noch bringen. Der kommt jetzt nicht in den Fahrradladen und erzählt all meinen Mitarbeitern eine halbe Stunde, wie toll das Rad ist, sondern er nutzt es einfach nur, weil der Frank ja andere Aufgaben hat. Schwierig ist, wenn man dann Kunden hat, die auch noch die Fahrradläden aufsuchen um dort sozusagen sehr ausführlich darüber zu berichten, wie toll das denn ist und wie lange das ist.
Okay, da ich von Fahrrädern echt wenig Ahnung habe, aber eins noch benennen muss im Zusammenhang mit unserem Marketing-Club-Vorstand. Wir haben ein neues Format, das heißt Club-Ausflug. Und das Letzte, was wir gemacht hatten, war ein Club-Ausflug in eine spannende Filiale von Robert hier in der Region in Dresden. Und das war einfach voll besucht, weil Menschen auch nicht nur online aktiv sein wollen, sondern sie brauchen nachher was Haptisches, was Optisches und auch einen Moment, wo sich Vertrauen bildet. Und dafür braucht man echte Menschen. Und ich habe Menschen kennengelernt, ich sag das salopp, die kaum noch Freiräume auf ihrer Oberfläche hatten für irgendwelche Tattoos. Die waren so herzlich, so nett, so kompetent. So macht das Spaß, wenn man Menschen trifft. Und ich glaube auch, das werden wir als Marketing-Club weitermachen, erst recht, wenn es so gut funktioniert hat. Vielen Dank nochmal.
Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Frank Kippekus. Dankeschön, Robert Peschke. Bitte gebt uns ein Feedback jederzeit auf diesem Podcast. Vielleicht auch mal ganz spannend. Vielleicht findet ihr das mit der Überlänge ja auch gut. Dann halten wir das in Zukunft immer so. Ja, gerne liken, gerne kritisieren. Eure Hinweise, euer Feedback wird hier wirklich erwartet, beziehungsweise wir würden uns sehr, sehr freuen, von euch zu hören. Das war die Ausgabe 28, Fit in Führung. Und ich hoffe, wir hören uns beim 29. Querfeld ein Podcast, dann auch wieder. Nochmal alles Gute, Frank Kebekus, Robert Peschke, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Querfeld ein. Querfeld ein. Wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.